Beleidigungen, Bedrohungen, Diskriminierungen. 3 von 4 GamerInnen sagen laut einer Studie der Anti-Defamation League, dass sie so etwas schon mal online erlebt haben. Heftige Zahlen, wie ich finde. Auch an unserer Uni wird dieses Thema deshalb fleißig erforscht. Zum Beispiel an der Gesundheitswissenschaftlichen Fakultät. Dort wollen Studierende mehr über sexuelle Belästigung in Online-Spielen herausfinden. Und einer dieser Studierenden ist Christian Kohn. Und mit ihm kann ich jetzt über das Projekt sprechen. Hallo Christian.
Guten Morgen.
In der Seminarbeschreibung sprecht ihr von einer toxischen Gaming-Kultur. Ich habe ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt, aber kannst du uns einmal erklären, was macht diese toxische Gaming-Kultur für euch aus?
Ich glaube, es ist generell, dass für Frauen insbesondere oder auch Minderheiten das Internet eigentlich ein Raum sein sollte, der diskriminierungsfrei ist. Das ist, gestaltet sich aber offensichtlich schwierig und insbesondere in Multiplayer-Games kommt es dann häufig zu Beleidigungen und Ähnlichem, die dann auch häufig auf das Geschlecht abzielen. Und wir haben uns in dem Seminar zur Aufgabe gemacht, zu gucken, was da passiert und welche Hilfestrukturen es gibt oder halt auch nicht gibt, die dem halt entgegenwirken.
Ihr sucht gerade InterviewpartnerInnen, also Studierende, die zum Beispiel World of Warcraft, Fortnite oder League of Legends spielen. Ihr hättet ja auch einfach eine Umfrage machen können. Welchen Vorteil haben diese Interviews für euch, für die ihr euch entschieden habt?
Also generell suchen wir nicht nur Studierende, sondern auch allgemein Gamer und GamerInnen.
Okay.
Das beschränkt also nicht nur darauf. Der Vorteil von der qualitativen Untersuchung gegenüber der quantitativen ist, dass wir offener an die Forschungsfrage rangehen können. Also wir haben jetzt noch nicht speziellen Fokus und sagen, so und so sieht das aus und das möchten wir dann mit einer quantitativen Untersuchung nochmal bestätigen quasi, sondern wir gehen offen an die Sache ran, haben unseren Fragebogen, wie du gerade schon gesagt hast, und gucken dann in der Analyse, wo Punkte sind, die vielleicht sich überschneiden bei mehreren InterviewpartnerInnen und wollen dann halt gucken, was relevant ist und was für die Bekämpfung in Anführungsstrichen nötig ist.
Das heißt, da geht es wirklich um die Details dann im Interview, was die Leute erlebt haben. Jetzt gibt es ja aber vielleicht Studierende, die zuhören und sagen, Mensch, wichtiges Thema, ich würde euer Forschungsprojekt total gerne unterstützen, aber über die eigenen Erlebnisse zu sprechen, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt sogar geht, das kann ja auch sehr schwierig sein, sehr schmerzhaft, im schlimmsten Fall vielleicht sogar retraumatisieren. Kannst du diesen Personen ihre Sorgen etwas nehmen? Inwiefern seid ihr dafür sensibilisiert?
Also definitiv richtig, das ist ein schwieriges Thema, hier mit Scham zu tun auch. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen und auch klarzumachen, dass es andere Leute gibt und in der Richtung zu helfen. In Bezug auf traumatisierende Fälle, also wirklich schlimme Fälle, dürfen wir sogar gar nicht mit den Leuten Interviews führen. Also wenn die deswegen in psychologischer Behandlung sind zum Beispiel, dürfen wir zum Beispiel nicht, weil wir da bestimmte Vorgaben haben, natürlich, an die wir uns halten müssen. Dafür sind wir einfach nicht qualifiziert. Und dann kann es da natürlich auch während des Interviews passieren, dass da irgendwie Erinnerungen hochkommen oder sowas. Das können wir einfach nicht leisten.
Okay, dann springen wir in die Zukunft. Nehmen wir an, ihr habt irgendwann alle Interviews geführt, dann habt ihr unglaublich viel Datenmaterial. Was macht ihr denn damit? Wie analysiert ihr das Ganze? Wie geht ihr daran?
Also wir haben uns für die qualitative Inhaltsanalyse nach Meiring entschieden, weil wir, wie gesagt, eher offen an das Thema rangehen wollen und dann eine strukturierte Inhaltsanalyse quasi machen, um zu gucken, ja, was die Bedarfe sind und wie sich das Ganze auch generell darstellt. Bezüglich eben vielleicht gerade noch die Frage, das Ganze wird anonym durchgeführt, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir nehmen die Gespräche auf mit den InterviewpartnerInnen, transkribieren das Ganze und danach wird das gelöscht und auch komplett anonymisiert. Das heißt, wenn die Leute da irgendwie Bedenken haben sollten in der Richtung, das können wir auf jeden Fall sicherstellen. Und die Leute haben natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn dann irgendwie was gesagt wurde, was sie zurücknehmen wollen oder was sie vielleicht nirgendwo geschrieben haben wollen, weil sie das Gefühl haben, okay, da könnte mich vielleicht jemand erkennen. Und dann haben die auch immer die Möglichkeit, natürlich die Einwilligung zurückzuziehen.
Jetzt habt ihr, wie gesagt, die Interviews noch vor euch, aber trotzdem seid ihr ja mit einem bestimmten Motiv an dieses Projekt rangegangen. Was erhofft ihr euch denn von den Ergebnissen am Ende? Habt ihr da ein konkretes Ziel vor Augen, was eure Forschung bringen soll?
Also ein paar Interviews haben wir schon geführt. Da gab es auch echt interessanten Input und auch tolle Ideen, insbesondere dazu, was auch unser Forschungswunsch ist, Ideen zu bekommen, wie wir die bestehenden Meldesysteme und Hilfestrukturen innerhalb und außerhalb der Spielewelt verbessern können. Das heißt, inwiefern die Entwickler sich verbessern können, bestimmte Meldesysteme zu verbessern oder auch externe Beratungsstellen. Weil da ist momentan so, zumindest kann ich vielleicht verraten, ist da die Bekanntheit der Beratungsstellen einfach noch nicht gegeben. Also viele der Befragten wussten einfach noch gar nicht, dass es sowas gibt.
Christian Kohnen war das. Er erforscht gemeinsam mit KommilitonInnen aktuell sexuelle Belästigung in Online-Spielen. Danke dir für das Gespräch.
Ja, gerne. Ich danke euch.